Deutschlandfunk, Kultur heute.
Was Arbeit ist, wie sie den Menschen formt, wie sie als Konzept auch benutzt wird. Darüber sprechen wir zu Beginn dieses Jahres, gestern zum Beispiel mit dem Filmemacher Andreas Dresen. Heute geht es mit der Soziologin Nicole Meyer-Ahuja um Abhängigkeiten im Kulturbetrieb. Außerdem zwei Ausstellungen in Münster mit Arbeiten der Künstlerin Jelena Bulajic und in Vaduz in Liechtenstein mit Werken von Sean Scully. Am Mikrofon begrüßt sie Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Eine Komödienreise ins Herz der Finsternis hat ein bekannter Theaterkritiker mal Anton Tschechows Stück Die Möwe genannt. Alle Figuren sind verliebt, nur leider unglücklich. Dass diese Konstellation den britischen Dramatiker Martin Crimp interessiert hat, das ist kein Wunder. Crimp untersucht mit Vorliebe bürgerliche Lebenswelten und in denen dreht sich nun mal sehr viel um die Liebe und deren Mechanismen zwischen Kapitalismus und Romantik. Schon vor 20 Jahren hat Crimp Tschechows Stück überschrieben, aber erst jetzt gab es eine deutsche Erstaufführung im Stadttheater in Bremerhaven. Der örtliche Chefdramaturg hat Crimps Bearbeitung übersetzt. Eine kleine Entdeckung im neuen Jahr findet Michael Lages, der für Die Möwe nach Bremerhaven reiste.
Einfach klingt es und vielleicht sogar ein bisschen nach Kitsch. Nur die Liebe lässt uns leben. Den deutschen Beitrag zum Schlagerwettbewerb der Eurovision im Jahr 1972 singt hier nicht nur die Mary Rose von damals, sondern auch Irina Arkadina trällert das Liedchen. Die berühmte Schauspielerin, die die Sommerfrische auf dem Landgut ihres Bruders verbringt. Auch Sohn Konstantin ist da und hört den Song immer mal wieder im uralten Radiorekorder. Auch er also, soll uns das wohl sagen, lebt nur, wenn er liebt. Und auch darum schießt er sich zum bitteren Ende eine Kugel durch den Kopf, als ihn die Liebe verlässt, zum zweiten Mal schon und nun wohl für immer. Nina, die Tochter eines benachbarten Gutsbesitzers, mit der der genauso junge wie selbstverständlich höchst revolutionär ambitionierte Schriftsteller zu Beginn auf einer improvisierten Bühne am See den ersten eigenen Text fürs Theater vorstellt. Ein ziemlich kryptisches kleines Werk, in der die angebetete Nina den Herzschlag der Welt darstellt.
Der brutale physische Kampf des Einzelnen ist zu Ende. Nur der gleichförmige Herzschlag der Welt geht weiter. Ich bin dieser Herzschlag.
Vor allem die professionelle Theatermutter verprellen Nina und der junge Poet, der in einem Aufwasch am liebsten gleich das ganze traditionelle Theater über den Haufen werfen würde.
Ihr Theater ist der Tod, wenn sich der Vorort öffnet für noch eine Romanadoption oder einen weiteren öden sozialkritischen Kommentar, der sich als Kunst tarnt. Wenn Autoren denken, dass Dialoge aus dem Austausch von geschliffenen Plattitüden bestehen, wieder und wieder und wieder und wieder, dann will ich schreien.
Das ist ja die Kernfabel jeder Inszenierung von Tschechows Klassiker aus dem Jahr 1895. Jede Regisseurin und jeder Regisseur startet den immer sehr lohnenden Versuch, das ebenso klug wie gnaden- und ausweglos konstruierte Stück kenntlich zu machen in der jeweiligen Gegenwart. Der englische Dramatiker Martin Crimp ist zwar ziemlich gründlich, aber überhaupt nicht rabiat oder gar rücksichtslos vorgegangen. Die Inszenierung von Tobias Rott am Stadttheater in Bremerhaven setzt nun noch etwas deutlicher, vor allem durch die Musik, auf all die fatalen Irrwege, die Liebe zwischen den Menschen halt so nimmt. In der Tat verliebt sich praktisch jeder und jede im Stück immerzu falsch. Erfolglos und beratungsresistent sind sie alle. Selbst der arme, hingebungsvolle Lehrer ehelicht zwar nach aufopferungsvollen Bemühungen Mascha, die Tochter des Gutsverwalters, die aber war und blieb immer unsterblich verliebt in Konstantin, den Dichter, der aber seinerseits immer Nina liebte, die aber dummerweise dem Erfolgsautor Trigorin verfällt, der eigentlich seinerseits der Geliebte von Mutter Arkadina war und nach kurzer Affäre mit Nina auch bleibt. Auf die unlösbaren Kämpfe zwischen diesen irrlichternden Lieben konzentriert sich Crimps Fassung, wie die Bremerhavener Inszenierung, zurecht. Noch eine wichtige und richtige Entscheidung. Alles Russische hat der Bearbeiter dem Stück ausgetrieben und auch die Inszenierung erinnert nur noch kurz daran, sporadisch und musikalisch.
Ja!
Natürlich sind die russischen Namen noch da. Und im Winter, wenn es draußen am See entschieden zu kalt ist, spielt die kleine Gesellschaft immer noch Lotto, hier eine Art Bingo, bevor es zum Mittagessen geht. Für all diese Alltagsroutinen hat Cornelia Brey einen sehr funktionalen Wohnraum auf die Drehbühne gestellt. Und das komplette 10-köpfige Bremerhaven-Ensemble ist hier im Einsatz. Es gehört zu den erfreulichsten Qualitäten dieses kleinen Theaters. Zu Hause übrigens in einem historisch kostbaren Bühnenbau direkt an Hafen und Meer. Dass es diesen Tschechow auch in dieser klugen zeitgenössischen Bearbeitung so kompakt und überzeugend zeigen kann wie in irgendeiner Hauptstadt.
Martin Quims Bearbeitung von Tschechows Komödie Die Möwe am Stadttheater in Bremerhaven. Michael Lages hat das gesehen. Und auch wenn künstlerische Berufe wie Theaterschauspieler mehr glitzern als die von Versicherungsvertretern, die Arbeitsbedingungen sind nicht selten prekär. Zum Beispiel für alleinerziehende Mütter, deren Probenplan eben kein 9-to-5-Job ist, sondern auch zu Zeiten stattfindet, wo Kitas und Schulen längst geschlossen sind. Social Media erfordert zudem eine immer größere Selbstbewerbung der eigenen Fähigkeiten bzw. des eigenen Portfolios, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Wo bleibt da eigentlich noch die Kunst und die Muße?
An die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen.
Die Soziologin Nicole Meyer-Ahuja geht in ihrem aktuellen Buch Klassengesellschaft akut der Frage nach, warum Lohnarbeit spaltet und wie es anders gehen kann. Sie diagnostiziert eine immer größer werdende Kluft zwischen Arbeit und Kapital, Begriffe, die auf den ersten Blick im 19. Jahrhundert verwurzelt sind. Ich habe Nicole Meyer-Ahuja gefragt, welche Relevanz und Bedeutung diese Begriffe heute haben.
Na, die Begriffe spielen in Deutschland eine besonders geringe Rolle. Also was damit zu tun hat, dass also seit ungefähr den 50er Jahren in Deutschland so die Lebenslüge vorherrscht, man lebe in einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft und Arbeit und Kapital, Klassengegensätze wären was, was vielleicht früher mal wichtig war, aber jetzt auf jeden Fall keine Rolle mehr spielt. Ich würde das anders sehen. Ich würde tatsächlich sagen, dass die Frage, wer seine eigene Arbeitskraft verkaufen muss, um die Existenz zu sichern, und wer auf der anderen Seite fremde Arbeitskraft einkauft, um Produkte herzustellen, Dienstleistungen anzubieten, dass diese Spaltungslinie eine ganz wesentliche ist, wenn wir über soziale Ungleichheit reden in Deutschland, und zwar bis heute. In meinem Buch spreche ich auch tatsächlich nicht von der Arbeiterklasse, aber ich spreche von der Gruppe der Lohnabhängigen, der abhängig Beschäftigten, und nenne die die arbeitende Klasse. Und das sind tatsächlich, wenn wir uns Statistisches Bundesamt anschauen, inzwischen 92% der Erwerbstätigen in Deutschland. Also diese Gruppe ist immer größer geworden.
Da interessiert uns natürlich in der Kultur besonders, ob Menschen, die in der Kultur arbeiten oder in der Kreativwirtschaft im weitesten Sinne, eigentlich auch zu diesen Lohnarbeitenden gehören.
Ja, zu den Lohnabhängigen gehören sie zu großen Teilen natürlich schon. Man bietet seine Arbeitskraft an und bekommt dafür ein Gehalt gezahlt. Gerade in der Kulturbranche spielt natürlich auch Alleinselbstständigkeit eine ganz große Rolle. Das ist eine Grauzone. Also auch arbeitsrechtlich ist das eine Grauzone, weil man formell Unternehmer, Unternehmerin ist und nur sich selbst verantwortlich, aber in vielen Bereichen eben doch so auf einzelne Agenturen angewiesen ist, auf einzelne Kunden angewiesen ist, dass man sagen kann, klar, das ist auch Lohnarbeit. Also das eine ist die Abhängigkeit davon, dass man mit der eigenen Arbeit Geld verdienen muss, um die Miete zu bezahlen. Also deswegen ist Arbeitslosigkeit ja also für alle abhängig Beschäftigten ein großes Problem, auch wenn die Gefahr, arbeitslos zu werden, für manche größer ist als für andere. Und das andere ist die inhaltliche Abhängigkeit. Also wir reden ja gerade in der Kulturbranche viel von kreativer Arbeit, und man hätte sehr lange argumentiert, die kann man nicht rationalisieren. Also das ist Kopfarbeit. Wer kreativ ist, muss vor allen Dingen frei denken können und so weiter. Ich glaube, fast alle, die in den Bereichen arbeiten, wissen, dass das faktisch so nicht ist, sondern dass man auch inhaltlich sehr abhängig davon ist, dass die eigenen Ideen auf dem Markt angenommen werden, dass man jemanden findet, der dafür wirklich Geld bezahlt.
Würden Sie sagen, dass da tatsächlich auch sowas wie ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat? Weil, wenn wir das mal historisch betrachten, dann standen Künstlerinnen und Künstler ja doch lange Zeit außerhalb dieser Pole Arbeit und Kapital. Also vielleicht, weil es sowas wie eine Mäzenkultur auch noch gab. Jedenfalls wurde künstlerische Arbeit doch relativ lange Zeit nie mit Lohnarbeit gleichgesetzt. Wo hat sich das geändert?
Ich glaube schon, das alte Bild von Künstlern und Künstlerinnen ist nicht so ganz realistisch. Also wenn Sie sich anschauen, die großen Maler, also meistens waren es ja Männer irgendwie in der Vergangenheit, die haben Auftragsarbeiten gemacht.
Also auch vor allen Dingen für die Kirche natürlich, ne, und für Herrscher.
Ja, genau. Also die vielen Porträtbilder und so weiter. Da würden wir nicht davon ausgehen, dass jemand dort vor allen Dingen die eigene Kreativität ausgelebt hat, sondern man musste davon leben. Das war allerdings meist keine Lohnarbeit, sondern es waren Selbstständige. Wie überhaupt in sehr vielen Bereichen der Arbeitswelt Selbstständige früher eine sehr viel größere Rolle gespielt haben, auch in der Landwirtschaft, im Handwerk und so weiter. Die Ausweitung von Lohnarbeit seit dem 19. Jahrhundert im Zuge der Etablierung von Kapitalismus, die heißt, dass immer weniger Menschen tatsächlich auch nur formal selbstständig sind, sondern wirklich abhängige Beschäftigung annehmen, also Verträge unterschreiben über den Austausch von Arbeitskraft gegen Geld. Und in dem Moment bekommt dieser Begriff abhängige Beschäftigung auch eine sehr konkrete Bedeutung. In dem Moment bin ich nämlich weisungsgebunden. Und das ist was, was wir zum Beispiel viel diskutieren in der aktuellen Zeit. Also wenn ich allein selbstständig bin als Grafikerin zum Beispiel, aber sehr davon abhängig bin, meine Arbeit an bestimmte Kundinnen und Kunden zu verkaufen. Wie viel Freiheit, wie viel Kreativität habe ich denn eigentlich? Also ich habe vor sehr langer Zeit mal ein Projekt gemacht zur Arbeit in Internetfirmen. Da konnte man sich eine Webseite zum Beispiel frei ausdenken. Inzwischen hängt man überall in dem Corporate Design. Und wir diskutieren im Moment zum Beispiel auch viel darüber in der Arbeitssoziologie, wie das denn mit diesen neuen Formen von kreativer, künstlerischer Tätigkeit ist, zum Beispiel für YouTube. Also wo man in ganz neuen Steuerungsformen dann plötzlich sich wiederfindet und man gezwungen ist, zum Beispiel in bestimmten Rhythmen Produktionen irgendwie ins Netz zu stellen, sich an bestimmte Vorgaben der Webseite zu orientieren und so weiter.
Also ohne Ruhephasen auch sozusagen.
Ohne Ruhephasen und auch wenn es einem gerade selber nicht danach ist und man auch gerade keinen Kreativitätsschub hat. Also man ist davon abhängig, dass man Follower hat und also jemand diese Kanäle auch tatsächlich besucht. Die reagieren teilweise nicht gut darauf, wenn man sagt, ich mache jetzt kreativ mal was ganz anderes, wenn die Erwartungen gesetzt sind, was auf diesem Kanal zu finden ist.
Das ist ja das, was Sie letztlich als Zwang bezeichnen, kontinuierlich die eigene Arbeitskraft zu vermarkten. Das hat im Prinzip alle Lohnabhängigen erreicht, wenn ich sie richtig verstehe. Also eben auch die Menschen, die ja geistig, kreativ, wie auch immer arbeiten.
Auf jeden Fall. Also Sie haben eine sehr lange Diskussion in der Soziologie darüber, ob Kopfarbeit, die Arbeit von Angestellten, ob das eigentlich was eine besondere Form von Lohnarbeit ist, ob man das überhaupt als Lohnarbeit bezeichnen könnte. Wir würden heute für sehr weite Teile der Arbeitswelt da eigentlich keinen Zweifel mehr haben, dass es sich da um abhängige Beschäftigung haltet, wo man weisungsgebunden ist, wo man tatsächlich auf die Vorgaben von Vorgesetzten reagieren muss und so weiter. Also klar ist das auch Lohnarbeit und klar gehören die Betroffenen zur arbeitenden Klasse nach meiner Definition.
Ein anderer Begriff, das möchte ich gerne noch ansprechen, Frau Meyer-Ahuja, der in Ihrem Buch eine wichtige Rolle spielt, ist der Begriff der Klasse. Auch ein Begriff, der einem vielleicht erstmal etwas altmodisch vielleicht vorkommt. Das Interessante ist aber auch jetzt das aus der Kulturperspektive betrachtet, dass das etwas ist, was im Theater, was in der Literatur doch wieder so ein Revival eigentlich erlebt. Also es wird schon viel über Klasse gesprochen. Jedenfalls kann man da deutlich Parallelen herstellen zu, sagen wir, der sozialkritischen Literatur, die in England im 19. Jahrhundert entstanden ist, Charles Dickens und so. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, wir haben ein ganz großes Revival der Klassendiskussion. Ich würde sagen, in meinem eigenen Bereich ausgelöst sehr stark durch ein Buch von Didier Eribon, der seine eigene Herkunft aus der traditionellen Arbeiterschaft in Frankreich reflektiert, aus der Position von jemand, der dann nach Paris geht, Professor für Soziologie tatsächlich wird und im Grunde genommen darüber diskutiert, was es heißt, dass Klassenerfahrung natürlich nie verschwunden ist, aber in den Medien und vor allen Dingen auch in der Politik nicht mehr aufgegriffen wird. Also er sagt, Klasse erkennt man sehr gut von unten. Aber in dem Moment, wo einem permanent erzählt wird, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Und deine Erfahrungen, die du machst, die stimmen so gar nicht. Oder dafür gibt's keinen Begriff, dafür gibt's auch keine politische Kraft, die auf der Grundlage deine Interessen vertreten würde, in dem Moment sorgt man einfach für enorme Ohnmachtsgefühle. Und meine Hoffnung ist eigentlich, dass wir dadurch, dass wir wieder stärker über Klasse reden, auch in der Literatur, auch im Theater, auch in der Politik, dass dadurch diese Ohnmachtsgefühle aufgegriffen werden können, und zwar auf eine emanzipatorische Weise aufgegriffen werden können. Denn klar ist, auch solche Ohnmachtsgefühle gehen ganz oft aktuell nach rechts.
Ja, und emanzipatorisch würde für Sie was heißen?
Emanzipatorisch würde heißen, dass man diese gemeinsamen Erfahrungen, die Lohnabhängige machen, damit ihre Arbeitskraft verkaufen zu müssen, damit im Betrieb relativ wenig Mitspracherechte zu haben, damit mit der eigenen Arbeit fremden Reichtum zu wehren, das ist ja die klassische Klassendefinition, dass diese gemeinsamen Erfahrungen genutzt werden können, um eine solidarische Politik der Arbeit zu machen. Und das heißt, dass wir der Lohnabhängigen zu erweitern, dafür zu sorgen, dass diese allgegenwärtige Konkurrenz, die wir hier haben in der Arbeitswelt, zumindest zeitweise zurückgedrängt wird, um gemeinsam für gemeinsame Interessen einzutreten, und zwar gegenüber denjenigen, die andere Interessen haben. Insofern ist der Klassenbegriff tatsächlich kein gemütlicher Begriff. Da geht es um soziale Ungleichheit, es geht um Interessengegensätze und es geht aber auch darin, sich in diesen Strukturen kollektiv gemeinsam für ein besseres Leben, für eine bessere Arbeit einzusetzen.
Die Soziologin Nicole Meyer-Ahuja über Lohnarbeit in der Kultur. Wen es nach Vaduz verschlägt, in die sauber polierte Hauptstadt des kleinen, aber extrem reichen Fürstenstaates Liechtenstein, der könnte den Eindruck haben, dass Lohnarbeit hier keine so große Rolle spielt. Wahrscheinlich, weil sie sehr versteckt stattfindet, wie hier überhaupt alles ein bisschen versteckt ist. Das Schloss der Fürstenfamilie thront zwar für alle sichtbar über der Stadt, darf aber nicht besichtigt werden. Ein Besuch im Kunstmuseum Liechtenstein lohnt sich vermutlich ohnehin viel mehr, wegen der Architektur und auch, weil dort die Hilti Art Foundation untergebracht ist. Hilti, das ist der in Liechtenstein ansässige Werkzeughersteller mit dem prägnant rot-weißen Logo. Zurzeit ist dort eine Ausstellung mit Werken des irischen Künstlers Sean Scully zu sehen, mit seinen großformatigen, geometrisch strukturierten und sehr farbigen Gemälden. Christine Scheucher hat sich die Ausstellung angesehen.
Wer die Hilti Art Foundation dieser Tage betritt, erlebt einen Pas de Deux der Extraklasse, ersonnen von der deutschen Kunsthistorikerin Karin Schick, seit 2024 Direktorin des Hauses. Jean Scully, ein Star der zeitgenössischen Malerei, trifft auf Paul Klee.
Das sind zwei Maler, die miteinander sprechen. Damit ist gemeint, dass sich zwei Künstler begegnen, eigentlich über die Zeiten hinweg. Es sind keine Zeitgenossen, es sind 100 Jahre zwischen diesen beiden Künstlern, die sind sich nie begegnet. Natürlich kannte Jean Scully das Werk von Paul Klee, er bezieht sich aber nicht unmittelbar auf ihn.
Aus einem flächigen Farbhintergrund, Schicht für Schicht aufgetragen, schält sich eine Landschaft heraus, die von feinen Linien in Raster unterteilt wird. Gemüsegarten nennt Paul Klee ein kleinformatiges, man möchte sagen intimes Gemälde aus dem Jahre 1925. Vis-à-vis ein großformatiges Farbfeldbild des Meisters der Abstraktion, Jean Scully. Der Strenge der abstrakt-geometrischen Malerei will der heute 80-Jährige mit menschlichem Augenmaß begegnen.
What I wanted to do was break out of minimalism.
Ich wollte aus der Kunst des Minimalismus ausbrechen. Ich wollte die Abstraktion öffnen und sie den Menschen zurückgeben. Der Minimalismus ist ab einem gewissen Punkt unzugänglich geworden. Ich mag Mark Rothko, aber Rothko steht für die Vergangenheit und ich für die Gegenwart.
And I like Rothko, but that was then and this is now.
Seit den 1970er Jahren gilt Jean Scully als großer Erneuerer der abstrakten Malerei. Bekannt wurde Scully mit seinen Streifen- und Rasterbildern. Vertikale und horizontale Farbbahnen formen auf seinen Gemälden ein Raster, quadratische Farbfelder strukturieren sie. Zunächst malte Scully mit Hilfe von Klebeband exakte Linien, später wird sein Pinselstrich expressiver, gerät mitunter schief und unregelmäßig. Es ist der Versuch der Minimal Art, die als Antithese zur gestischen Malerei entwickelt wurde, neues Leben einzuhauchen.
Und das sieht man an seinen Werken unter anderem daran, dass der Farbauftrag sehr bewegt ist. Man sieht den Pinselstrich, man sieht die Schichten von Farben, die übereinander liegen. Wir haben also die Möglichkeit, diese Kombinationen aus der frühen Moderne und unserer eigenen Zeit, der Jetztzeit, immer wieder zu spielen in ihren Facetten und Nuancen. Und das ist auch das, was, glaube ich, unsere Sammlung auszeichnet, dass wir das aus dem eigenen Bestand heraus machen können.
1992 wurde die Hilti Art Foundation gegründet. Familienmitglieder des Werkzeugherstellers Hilti sammelten bereits seit den 1970er Jahren, wobei der Schwerpunkt der Sammlung im Bereich der klassischen Moderne liegt. Dass Firmengründer Martin Hilti einst für den sogenannten Anschluss Liechtensteins an das Dritte Reich warb, wird bis heute eher ungern thematisiert. Der Kern der Sammlung sei erst nach Martin Hiltis Tod erworben worden, das betont Direktorin Karin Schick. 2015 wurde die Hilti Art Foundation, ein eleganter White Cube aus Beton, eröffnet. Entworfen wurde das Gebäude vom Basler Architekturbüro Morga und Dedley. Mit Besucherrekorden darf man in Vaduz freilich nicht rechnen, umso exklusiver ist die Schau In Touch, die einen Pas de Deux von Titanen der Moderne und Zeitgenossen zeigt. Große Kunst an einem kleinen Ort.
Kunst von Sean Scully im Kunstmuseum Liechtenstein, Christine Scheucher berichtete. Die Kunst der serbischen Künstlerin Jelena Bulajic zu beschreiben, mag auf den ersten Blick eigentlich ziemlich einfach sein. Oft handelt es sich um großformatige Schwarz-Weiß-Bilder, die im weitesten Sinne Oberflächen zeigen. Gesteinsformationen, Gesichter, Tiere. Aber das Konkrete scheint sich immer mehr aufzulösen, je länger man die Werke betrachtet. Erstmals sind Jelena Bulajics Arbeiten nun in einem großen Museum in Deutschland zu sehen, in der Kunsthalle Münster. Peter Backhof war dort.
Licht durchflutet an einem sonnigen Wintertag präsentiert sich die Kunsthalle in Münster dank der Fenster an den Seiten und an der Decke. Das kommt den Werken entgegen, denn neuerdings macht die Malerin und Konzeptkünstlerin Jelena Bulajic auch Skulpturen. Und zwar sehen wir da auf Sockel gestellt Steine, offenbar 30, 40 Zentimeter im Durchmesser, die könnten aus irgendeinem Acker nach dem Pflügen herausgetragen worden sein.
Ist dieser Stein nachgemachte Natur, ein Fake? Zum einen, ja, Sie meinen ja hier nur einen Stein zu sehen.
Abbruchstellen, ersichtliche geologische Prozesse, alles da. Aber farblich sind die Kunststeine einheitlich gehalten, wie ein matter Autolack in Steingrau. Könnten sie also doch aus dem 3D-Drucker kommen? Jelena Bulajic verrät es, die Steine hat sie aus Porzellan gemacht.
Es ist also Porzellan, nur wenige Millimeter dick, ziemlich leicht, wiegt weniger als ein halbes Kilo, sehr zerbrechlich. Ökologisch oder geopolitisch kann man es auch sehen, unser Überkonsum von allen Dingen, die Verschwendung von Ressourcen, das hat sich zum Problem entwickelt, weltweit.
So tief haben wir womöglich noch nie über Allerweltssteine nachgedacht. Typisch für die 1990 geborene serbische und montenegrinische Künstlerin, mit Erwartungen zu spielen und diese bewusst zu enttäuschen. Ist sie zum Beispiel irgendwie Kulturbotschafterin von Balkanländern? Nein.
Etwas Serbisches? Nicht wirklich. Ich versuche, mich von solchen gefährlichen Wassern fernzuhalten. Ich suche eher nach dem Essentiellen oder Zeitlosen.
Und die Suche formt sie perfektionistisch und hyperrealistisch aus, ob modelliert, gehauen, gezeichnet oder gemalt. Als zweites schauen wir auf Gemälde mit Tiermotiven. Ein Rudel Wölfe, eine Herde Gemsböcke. Die hat sie oder jemand wohl tief in der Nacht und irgendwo in der Natur gesichtet und dann fotografiert und abgemalt. Auch hier ist nur die Täuschung echt.
Ich habe die Fotos invertiert, mit dem Computer ein Negativ daraus gemacht. So sehen sie nach Science Fiction aus. Ich zeige Ihnen mal das Original. Das hier ist das echte Foto von Sugimoto. Nach der Natur. Mir gefällt der Ausdruck nach der Natur.
Jelena Bulajic eignet sich Kunstwerke von anderen an und transformiert sie. Das aufwendige Klären von Bildrechten gehört dabei mit zum Konzept. Eine riesenhafte Zeichnung von einer Meereswelle an einer Wand der Kunsthalle geht auf ein Foto von Wolfgang Tillmanns zurück und die Tiere bei Nacht auf den legendären japanischen Fotografen Hiroshi Sugimoto. Jelena Bulajic will so den Genie-Aspekt am Künstlerinsein hinter sich lassen. Sie ist nur ein Medium. Die Werkschau mit aktuellen Arbeiten ist sparsam übersichtlich aufgestellt. Bulajic ist eine Minimalistin. Sie gestaltet nicht ihre eigenen inneren Bilder, sondern äußere Bilder, die eine konkrete Wirklichkeit für sich darstellen. So wie schließlich auf einer Art meditativem Laufweg, 15 Meter weit, eine Kunsthallenwand entlang. Bestückt mit lauter rechteckigen Tafeln, ungefähr im Format DIN A4. Die sehen auf den ersten Blick aus wie Solarpanels oder Bildschirme von Handys, die ausgeschaltet sind.
Plexiglas ist völlig durchsichtig. Anders als echtes Glas hat es keine Eigenfarbe. Wenn Sie Schwarz und Weiß auf diese Weise mischen, schimmert es bläulich. Eine optische Illusion, die ich beim Experimentieren entdeckt habe.
Die Oberflächen sind so glatt, dass sich der Raum und wir selbst uns darin spiegeln. Die handwerklich, fast schon manisch perfekte Kunst von Jelena Bulajic hält uns auch im übertragenen Sinn den Spiegel vor. Natur, Kultur, Bildschirme und Steine, all dem begegnen wir hier neu und eigen.
Die serbische Künstlerin Jelena Bulajic in der Kunsthalle Münster. Ein Mitgründer der einflussreichen US-Band The Grateful Dead ist tot. Die Kulturbeendung mit Adalbert Sinjavski.
Bob Weir, der Gitarrist von The Grateful Dead, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Zusammen mit dem vor mehr als 30 Jahren verstorbenen Frontmann Jerry Garcia und drei weiteren Musikern hatte Weir die Psychedelic Rock Band Mitte der 60er gegründet. Ihre Musik hat die Flower Power Bewegung geprägt, mit Hits wie Casey Jones, Truckin' und Touch of Grey, den wir hier hören. Bob Weir werde für immer eine Leitfigur bleiben, dessen einzigartige Kunstfertigkeit die US-Musik neu geprägt habe, teilte seine Familie mit. 1994 wurde er in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Anlässlich des 60-jährigen Grateful Dead-Jubiläums im August des vergangenen Jahres stand Bob Weir in San Francisco noch auf der Bühne. Sie ist als Künstlerin international weniger bekannt. In Lateinamerika und ihrer Heimat Kolumbien gelten sie und ihr Werk allerdings als sehr einflussreich. Die Rede ist von Malerin Beatriz González. Mit ihren politisch geprägten Pop-Art-Werken, die sich mit Alltagsszenen, Protestritualen und nationalen Traumata Kolumbiens beschäftigen, hat sie die dortige Kunstszene seit den 60ern beeinflusst. Wie spanische Medien berichten, ist Beatriz González im Alter von 93 Jahren gestorben. US-Präsident Donald Trump treibt bekanntlich den Umbau der Kulturszene voran, indem etwa historische Inhalte in Museen umgekrempelt werden sollen. Das spürt unter anderem die Smithsonian Institution in Washington. Die zu ihr gehörende National Portrait Gallery hat nun ein Porträt von Trump ausgetauscht und zeigt den Präsidenten mit geballten Fäusten gestützt auf seinen Schreibtisch. In einer Infotafel wurde außerdem ein Hinweis auf die Amtsenthebungsverfahren gegen ihn und den Sturm auf das US-Kapitol entfernt. Die National Portrait Gallery nennt dafür interne Gründe. Bei einigen neuen Exponaten erkunde man Beschriftungen und Zitate, die nur allgemeine Informationen enthielten, hieß es. Die Spuren der Außerirdischen, Raumfahrt im Altertum oder die Götter waren Astronauten, so lauten die provokanten Buchtitel des Schweizer Autors Erich von Däniken. Der gelernte Koch und selbsternannte Experte für Extraterrestrisches begeisterte Millionen Leserinnen und Leser für Außerirdische und er wollte Erklärungen liefern für das Göttliche. Nun ist sein Leben hier auf der Erde zum Ende gekommen. Erich von Däniken ist im Alter von 90 Jahren gestorben.
Das war eine kulturelle Raumfahrt mit Adalbert Sinjavski. Wie geht es weiter im Iran? Dazu gleich mehr in den Informationen am Abend, auch zur Reise von Außenminister Wadefuhl in die USA. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntagabend.